Und Sie hören SWR 2 aktuell mit Max Weibel. Mit dem Mord an Walter Lübcke von einem mutmaßlichen Rechtsextremen war auch für die Politik klar, wir müssen mehr tun gegen die Gewalt von rechts. Dann kam der Anschlag in Halle auf die Synagoge und zwei Tote. Auch hier wieder das mutmaßliche Motiv des Täters, rechtsextrem plus antisemitisch. Heute nun hat das Kabinett einen umfangreichen Maßnahmenkatalog beschlossen im Kampf gegen den Rechtsradikalismus und Extremismus. Angela Tösch fasst die wichtigsten Punkte zusammen.
Der Staat will klare Kante zeigen und mit allen rechtsstaatlichen Mitteln gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Antisemitismus vorgehen. Bundesinnenminister Seehofer begründet das Maßnahmenpaket der Bundesregierung damit,
dass die Bedrohungslage aus dem Bereich des Rechtsextremismus und des Rechtsterrorismus und damit auch des Antisemitismus in Deutschland hoch ist.
Rechtsextremisten dürften legal keine Waffen mehr in die Hände bekommen. Deshalb soll das Waffenrecht weiter verschärft werden und eine Regelanfrage bei den Verfassungsschutzbehörden Pflicht werden. Bislang war das vor der Beantragung einer Waffenerlaubnis nicht vorgesehen. Um Schwerstkriminalität und Verbrechen im Netz zu verhindern oder einzudämmen, will Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, SPD, Netzwerkbetreiber verpflichten, strafbare Hasspostings, vor allem Morddrohungen und Volksverhetzung nicht nur zu sperren und zu löschen, sondern künftig den Behörden in Deutschland zu melden, damit sie verfolgt werden können.
Es muss klar sein, das Netz, das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und die Meinungsfreiheit, die hat ihre Grenzen da, wo das Strafrecht beginnt.
Auch Beleidigungen im öffentlichen Raum sollen schärfer bestraft werden und besonders Kommunalpolitiker besser geschützt werden. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, SPD, erklärte, dass die Finanzierung von Programmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention verstetigt werden sollen. Der Bundesfinanzminister habe zugesagt, dass zum Beispiel das Programm Demokratie leben bis ins Jahr 2023 finanziell abgesichert sei.
Der Bericht von Angela Tesch. Einer, der sich auskennt mit dem Thema, und zwar aus juristischer Sicht, als ehemaliger Staatsanwalt, Richter und später als Journalist, ist Heribert Prantl, Autor für die Süddeutsche Zeitung. Herr Prantl, wie bewerten Sie denn das Gesetzesvorhaben?
Nun ja, das Ganze ist zum Teil überfällig, zum Teil sehr wichtig, aber Gesetzespaket ist ein ziemlich großes Wort. Es ist eher ein Päckchen. Und vor allem wichtig ist nicht nur, dass man sie schnürt und dass man sie packt. Wichtig ist, dass man sie anwendet. Und bei der Anwendung fehlt es derzeit hinten und vorne.
Welche dieser Gesetze, auch wenn Sie sagen, die Durchsetzung ist sehr viel wichtiger, welches dieser Gesetze finden Sie denn besonders relevant?
Ja, wichtig ist vor allem das Waffengesetz, die Änderung des Waffengesetzes. Wer in Deutschland eine Waffenerlaubnis beantragt, soll künftig stets vom Verfassungsschutz überprüft werden. Das wird seit Jahren diskutiert. Es heißt immer, keine Waffe in die Hände von Terroristen. Aber wenn es darum geht, es durchzusetzen und es als Gesetz zu verabschieden, haben bisher immer die Länder mit einer großen Jäger- und Schützentradition von einem Generalverdacht geredet. Das ist nach den jüngsten kriminellen Ereignissen in Halle und der Ermordung des Regierungspräsidenten weg. Das traut sich keiner mehr sagen. Dann zweitens, es wird künftig zwischen On- und Offline-Beleidigung unterschieden. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, es ist natürlich viel schlimmer, wenn Beleidigung und Hetze im Netz passiert. Es ist was anderes, als wenn Beleidigung und Hetze im Wirtshaus am Stammtisch gesagt wird, weil die Reichweite und die Vergiftungswirkung eine ganz andere ist. Da ist noch nicht ganz konkret und klar, was passiert, aber ich denke, da muss die Strafe höher werden. Und drittens, ziemlich wichtig, künftig müssen die Online-Anbieter, also Facebook und Twitter, Hetze nicht nur löschen, sondern sie müssen es an die Polizei melden, wenn jemand mit Mord bedroht wird, wenn Volksverhetzung passiert. Da bin ich mal gespannt, ob das auch wirklich durchgesetzt wird.
Und da sind wir ja eigentlich schon am Punkt, Herr Prantl. Es ist ja kein Zufall, dass wir mit Ihnen sprechen, denn im August berichtete die Süddeutsche von einem Vorgang in Deggendorf. Dort hatte die AfD ein Video gepostet, auf dem Flüchtlinge zu sehen waren, die gegen die Unterbringungsbedingungen protestierten und gegen das Essen. Die Folge, ein Hass-Shitstorm gegen die Flüchtlinge brach los. Und dann passierte das Bemerkenswerte. Die Staatsanwaltschaft Deggendorf ging demnach, ermittelte und schickte fast 100 Strafbefehle wegen Volksverhetzung raus. Die meisten mit 90 Tagessätzen. Das ist nicht ohne. Das sind normalerweise rund 3 Monatsnettogehälter minus 10%. Ist das der Beleg dafür, dass man eigentlich schon immer hat was tun können, wenn man wollte?
Richtig, Herr Walde, genau so ist es. Erich Kästner hat mal vor Jahrzehnten einen Satz geschrieben, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Da hat die Staatsanwaltschaft Beckendorf etwas Gutes getan, und zwar etwas, was eigentlich im Gesetz vorgesehen ist, dass man ermittelt bei Straftaten, dass man diese Dinge tatsächlich ernst nimmt. Der leitende Oberstaatsanwalt hat von einer Fleißarbeit gesprochen, man hat halt akribisch gearbeitet, und es zeigt sich, dass diese akribische Arbeit auch Erfolg hat. Man braucht nicht unbedingt Gesetzespakete neuer Art, wie soeben beschlossen. Man muss die Dinge durchsetzen.
Herr Prantl, was ist dabei wichtiger, der staatsanwaltliche oder der politische Mut und Wille, das zu tun?
Naja, beides ist wichtig, aber ich finde auch das Wort Mut in dem Kontext falsch. Es geht um Rechtsdurchsetzung, es geht um die Durchsetzung von Rechtskultur. Das Wort Rechtskultur darf nicht zur Lachnummer werden. Die Verrohung der Bürgerlichkeit muss gestoppt werden. Wenn es so ist wie neulich bei der 27. Zivilkammer des Landgerichts Berlin, dass man der übelst beleidigten und verleumdeten Politikerin Renate Künast jeglichen Rechtsschutz verweigert hat, dann sind es die Staatsanwälte und Richter, die in dem Fall den Politikern die Möglichkeit verwehren, sich zu wehren. Dann sind sie mitschuldig, wenn das Internet zum Hassgroßverstärker wird. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, ganz wichtig und noch viel wichtiger als irgendwelche Aktionen der Politik und des Gesetzgebers ist der Rechtsdurchsetzungswille der Staatsanwaltschaft und der Gerichte.
Die AfD in Bayern hatte das Video ja auf ihre Plattform geladen und ging straffrei aus. Wird sich das mit den neuen Gesetzen ändern?
Die neuen Gesetze ändern an den gesetzlichen Voraussetzungen wenig. Man kann die AfD, man hätte sie in dem Fall jetzt schon verfolgen können. Wenn man den Volksverhetzungsparagrafen im Strafgesetzbuch liest, dann stellt man fest, Volksverhetzer ist auch der, der die Hetze verbreitet, der sie öffentlich ausstellt, der sie vorführt oder sonst zugänglich macht. Und wer sie zum Beispiel durch Teledienste, heißt es dort etwas altertümlich im Gesetz, zugänglich macht. Es war in dem Fall die AfD, stand auf ihrer Facebook-Seite, standen diese Hasstiraden. Das heißt, die AfD hat es zugänglich gemacht, hat es verbreitet. Und die AfD hätte genauso bestraft werden können und müssen wie die 100 Volksverhetzer, die die Staatsanwaltschaft Deckendorf verfolgt hat.
Herr Rippert-Prantl, Autor der Süddeutschen Zeitung, das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das Bundesfinanzministerium hat heute die Steuerschätzung für die nächsten Jahre vorgestellt, genauer gesagt bis zum Jahr 2023. Und klar ist, die Wirtschaft schwächelt. Und das heißt, es kommt beim Staat weniger Geld rein von den Unternehmen wie von den Steuerzahlern. Zumindest mittelfristig ist das so. Und wenn es weniger Geld gibt, dann flammt natürlich sofort die Diskussion auf, gerne angezettelt von den Oppositionsparteien, wo denn jetzt von der Politik die Prioritäten zu setzen wären. Ist es sinnvoll, auf der schwarzen Null zu beharren, oder wären jetzt nicht die Investitionen in die Zukunft, wie es dann immer so schön heißt, notwendig? David Zions war dabei, als die Zahlen vorgestellt wurden, und hat auch schon die Reaktionen dazu eingefangen.
Die fetten Jahre sind vorbei. Mit diesem Satz hatte Olaf Scholz die Bundesrepublik Anfang des Jahres auf die Wirtschaftsentwicklung eingestimmt. Heute fand er ein neues Sprachbild.
Die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und das ist relativ einfach zu verstehen.
Die Wirtschaft wächst nur langsam, und deshalb ist es auch keine große Überraschung, dass die Steuereinnahmen wohl weniger sprudeln werden als bislang erwartet. In diesem Jahr stehen dem Bund zwar noch 4 Milliarden Euro mehr an Steuereinnahmen zur Verfügung als noch im Frühjahr geschätzt. Das liegt aber vor allem an einem Sondereffekt, weil Deutschland weniger Geld an die EU zahlt als ursprünglich geplant. In den kommenden Jahren sollen die Steuereinnahmen dann etwas weniger steigen als noch vor einem halben Jahr vorhergesagt. Finanzminister Scholz will die höheren Einnahmen jetzt nutzen, um damit den geringeren Anstieg in den nächsten Jahren auszugleichen. Und er lobt seine eigene Haushaltspolitik der vergangenen Jahre.
Die gute Nachricht ist also, dass wir mit solider Haushaltspolitik richtig liegen und dass der Haushaltsentwurf, den wir für das Jahr 2020 auf den Weg gebracht haben, so entwickelt worden ist, dass wir jetzt vor unliebsamen Überraschungen geschützt sind.
Weniger lobende Worte fanden die Oppositionsparteien. Grüne und Linke kritisierten, dass Scholz an der schwarzen Null festhält, also weiter keine neuen Schulden machen will.
Herr Scholz muss endlich das verbohrte Dogma der schwarzen Null aufgeben.
Die schwarze Null führt uns direkt in die nächste Wirtschaftskrise. Und ich denke, dass die schwarze Null ökonomischer Unsinn ist.
So der Grüne Anton Hofreiter und die Linke Gesine Lötzsch. Die Grünen fordern mehr Investitionen bei Klimaschutz und Infrastruktur. Die Linke kritisierte, die Wirtschaftspolitik der Regierung schaue zu sehr auf den Export. Dadurch sei Deutschland besonders anfällig für weltwirtschaftliche Probleme wie den Brexit oder Handelskonflikte. FDP-Chef Christian Lindner zielte mit seiner Kritik in eine andere Richtung.
Der Staat hat kein Einnahmeproblem, er hat ein massives Ausgabeproblem. Die Politik gibt das Geld schneller aus, als die Menschen in der Lage sind, es zu verdienen.
Der Staat solle die Bürger entlasten. Deshalb forderte Lindner, den Solidaritätszuschlag auch für Spitzenverdiener abzuschaffen. Die Debatten über die richtige Steuerpolitik dürften härter werden. Denn die Steuerschätzung zeigt zwar, dass die Steuereinnahmen weiter steigen, aber eben nicht mehr so sehr wie bislang erwartet.
Um Geld ging es im Beitrag von David Zions und um Geld geht es auch gleich wieder im nächsten Thema. Dass Studenten mehr Geld für ihre Unis fordern und dafür auf die Straße gehen, das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Dass die Dozenten mitmarschieren, das schon eher. In Baden-Württemberg verhandeln derzeit die Universitäten mit dem Land über die Mittelzuweisung bis 2021. Es geht um ein Millionenloch. In zahlreichen Städten sind Studierende und ihre Lehrer deshalb auf die Straße gegangen, um sich Gehör zu verschaffen. So zum Beispiel in Stuttgart, in Heidelberg, in Tübingen, Karlsruhe, Konstanz und in Ulm. Die gemeinsame Klage: marode Gebäude, überfüllte Lehrveranstaltungen und zu wenige wissenschaftliche Mitarbeiter. Auch in Freiburg zogen sie bei Regen durch die Innenstadt, was sie natürlich nicht daran gehindert hat, groovige Musik zu machen, wie Brigitte Körner berichtet.
Vom Himmel kam ein fieser Nieselregen in Freiburg. Kein Wetter eigentlich, um Partymusik zu lauschen. Und trotzdem hat sich ein buntes Meer an Regenschirmen versammelt. Kurz nach 12 kamen Studierende aus allen 5 Hochschulen in Freiburg auf dem Platz der Alten Synagoge zusammen. 500 Studierende, schätzte der Einsatzleiter der Polizei, haben sich nasse Füße geholt, um auf die unhaltbaren Zustände an den Unis hinzuweisen.
Mir stinkt, dass wir jedes Semester aufs Neue das Problem haben, dass es nicht genug Lehrangebote gibt. Es ist teilweise nicht möglich, in Regelstudienzeit zu studieren, einfach weil es in der Lehre nicht genug Mitarbeitende gibt, die die Seminare anbieten können. Und das kann es einfach nicht sein.
Unsere Bibliothek hat viel zu kurz offen, unsere Vorlesungssäle sind überfüllt. Und das ist große Arbeit, aber wir zahlen schon Studiengebühren und also es lastet schon auf unseren Schultern und mehr können wir nicht bezahlen.
Zurzeit verhandeln die Hochschulen mit der Landesregierung über die Finanzierung. Das Land Baden-Württemberg will Geld einsparen, aber die Unis platzen aus allen Nähten. Sie sollen für 2021 künftig 120 Millionen Euro mehr bekommen. Klingt gut, sorgt aber für Alarm an Unis und Hochschulen, nicht nur in Freiburg, rechnet Hans-Jochen Schiewer vor, Rektor der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Wir haben 30% mehr Studierende in den letzten 20 Jahren bekommen. Wir haben jetzt 172.000 Studierende an den Landesuniversitäten. Wir haben aber eigentlich nur 147.000 Studienplätze. Das heißt, wir haben etwa 20.000, 25.000 Studierende mehr als Studienplätze. Die sind sozusagen gar nicht finanziert. Unsere Betriebskosten sind seit 1998 nicht mehr erhöht worden. Das heißt, wir haben einen erheblichen Nachholbedarf.
Und jetzt geht nichts mehr, ergänzt Carlotta Rudolph, Vorständin der verfassten Studierendenschaft Freiburg.
Deswegen ist das Motto hochgeschult, kaputt gespart. Und wir demonstrieren in allen Universitätsstädten Baden-Württembergs gleichzeitig, weil wir sagen, landesweit ist überall ein Problem. Wir spüren die Auswirkungen, wir wollen mehr Geld.
Carlotta Rudolph war das von den Protesten in Freiburg in einem Beitrag von Brigitte Körner. Friedens- und verfassungsgebende Konferenzen zwischen Kriegsparteien, die stimmen eigentlich hoffnungsvoll. Vertreter der Regierung, der Opposition und der Zivilgesellschaft, die setzen sich nach Jahren des Kampfes an einen Tisch und reden miteinander. Und wo geredet wird, wird nicht geschossen. Ob das auch für Syrien gilt, für das seit heute in Genf über eine neue Verfassung verhandelt wird? Mehr als 8 Jahre Bürgerkrieg hat Syrien erlitten, 8 Jahre, in denen der Machthaber Bashar al-Assad mit brutalen Angriffen auf die eigene Bevölkerung darum gekämpft hat, sein Land nicht zu verlieren und an der Macht zu bleiben. Mit dem russischen Präsidenten Putin an seiner Seite und einem amerikanischen Präsidenten, der mehr mit sich als mit Außenpolitik beschäftigt ist, gelang es ihm in den vergangenen Monaten, weite Teile des Landes wieder unter seine Kontrolle zu bekommen. Ein starkes Pfund für seine Delegation, meint unser Kommentator Carsten Kühntop.
Als sich Antonio Guterres äußerte, dürften manche den Klang von Schalmeien vernommen haben. Der UN-Generalsekretär nannte die erste Zusammenkunft des syrischen Verfassungsausschusses eine einzigartige Möglichkeit für den Frieden. Doch da ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Regierung und Opposition entsenden je 50 Vertreter in den Verfassungsausschuss. Weitere 50 sind Vertreter der Zivilgesellschaft, ausgewählt von den Vereinten Nationen. Entscheidungen müssen aber im Konsens fallen oder mit Dreiviertelmehrheit. Das bedeutet, gegen den Willen von Präsident Bashar al-Assad passiert nichts. Die Einrichtung des Verfassungsausschusses geht zurück auf den Weltsicherheitsrat. Vor knapp 4 Jahren hatte das Gremium einstimmig beschlossen, dass Syrien eine neue Verfassung bekommen soll. Seinen Widerstand gegen den Ausschuss hatte al-Assad erst kürzlich aufgegeben, als klar war, dass er nicht überstimmt werden kann. Aus seiner Sicht kommen bestenfalls kosmetische Änderungen an der Verfassung in Frage, mehr nicht. Die Opposition hingegen träumt von einem völlig neuen Dokument, das zu einem Ende von al-Assads Herrschaft führen und das Land zu einer Demokratie machen würde. Die Chancen dafür sind null. Seit sich der Weltsicherheitsrat 2015 für eine neue Verfassung aussprach, hat sich die Lage in Syrien dramatisch geändert. Dank der Hilfe von Russland und dem Iran konnte al-Assad weite Teile Syriens zurückerobern. Militärisch gesehen hat er den Krieg gewonnen, sozusagen, auch wenn er jetzt nur noch an der Spitze dessen steht, was ein US-Diplomat mal den zappelnden Kadaver eines Staates nannte. Was die Opposition mit militärischen Mitteln nicht schaffte, wird sie jetzt am Genfer Verhandlungstisch erst recht nicht erreichen. Sie ist schwächer als je zuvor. Und Kreml-Chef Wladimir Putin hat seine Luftwaffe gewiss nicht deswegen jahrelang Krankenhäuser, Schulen, Wasser- und Stromleitungen in Syrien bombardieren lassen, um nun zuzuschauen, wie sein Schützling in Genf einfach wegverhandelt wird. Putin braucht lediglich etwas, das nach politischem Prozess aussieht. Dann, so seine Hoffnung, geben die Europäer Milliarden für den Wiederaufbau in Syrien. Schließlich möchten sie sehnlichst die Flüchtlinge loswerden. Al-Assad fügt sich Putin. Bei der Show in Genf macht er gerne mit. Schließlich sagt er ja, wo es lang geht. Im syrischen Staatsfernsehen gab es heute einen seltenen Moment der Wahrheit. Die Regimepropagandisten hatten die Eröffnungsworte des UN-Syrien-Gesandten Geir Pedersen in Genf live übertragen. Pedersen hatte von einem historischen Moment gesprochen und von einem starken Signal der Hoffnung. Der Moderatorin im Studio entfuhr es daraufhin: Woher hat er diese große Zuversicht? Tja, woher?
Carsten Kühntop kommentierte. Neuwahlen. Neuwahlen in Großbritannien. Nun also hat er gekriegt, was er so dringend wollte, der britische Premier Boris Johnson. Neuwahlen am 12. Dezember. Wieder also einmal ein neues Kapitel in der Brexit-Saga. Ab jetzt ist Wahlkampf. Also richtig Wahlkampf. Und das in der Vorweihnachtszeit. Merry Christmas, liebe Briten, kann man da nur sagen. Über den Ausgang der Wahl müssen wir gar nicht groß spekulieren. Denn schon beim letzten Mal kam es anders, als Theresa May damals dachte. Die Umfragen hatten ihr Gewinne prognostiziert, heraus kamen Verluste. Ausgang diesmal also auch offen. Aber zurück in die Gegenwart und ins britische Unterhaus. Und ab hier wirkt die Geschichte wie ein Déjà-vu der vergangenen Monate. Imke Köhler fasst den Tag nach der Neuwahlentscheidung in London, der ja zugleich Tag 1 des Wahlkampfes ist, zusammen.
Es war die letzte Fragestunde im Unterhaus vor den geplanten Neuwahlen. Und so begann die wöchentliche Sitzung mit Danksagungen an Parlamentspräsident John Bercow.
Although we may disagree about some of the legislative innovations that you have favored.
Auch wenn wir unterschiedlicher Meinung sein mögen über einige gesetzgeberische Innovationen, die Sie begünstigt haben, es gibt für mich keinen Zweifel, dass Sie ein großartiger Diener dieses Parlaments und dieses Unterhauses gewesen sind.
That you have been a great servant of this Parliament and of this House of Commons.
Auch Labour-Chef Jeremy Corbyn und viele Abgeordnete dankten Bercow für seine Arbeit und die Art und Weise, wie er die Rolle des Parlaments gestärkt, das Haus geführt und modernisiert hat. Danach kam es dann aber zum erwarteten Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition. Angriff und Gegenangriff in schnellem Wechsel, da wurde deutlich, dass der Wahlkampf begonnen hat. Ein großes Thema dabei, die Gesundheitsversorgung im Vereinigten Königreich. Labour-Chef Jeremy Corbyn.
Kann der Premierminister erklären, warum sich die Zahl der Leute, die lange auf dringliche Krebsbehandlungen warten müssen, verdreifacht hat in den letzten 9 Jahren.
Corbyn versucht, Johnson vor sich herzutreiben. 40 neue Krankenhäuser habe Johnson mal versprochen. Inzwischen sei die Zahl schon auf 6 geschrumpft. Und gleichzeitig wolle Johnson den britischen Gesundheitsdienst NHS für amerikanische Pharmagiganten öffnen. Nur um mit den USA ein Handelsabkommen schließen zu können. Oder warum sonst habe es geheime Gespräche gegeben? Jetzt wird es laut im Unterhaus. Boris Johnson an Corbyn.
Is he seriously suggesting that the NHS should not engage in negotiations to ensure that British patients get the drugs they deserve? Is he so phobic?
Will er allen Ernstes sagen, dass der NHS nicht verhandeln sollte, um sicherzustellen, dass britische Patienten die Medikamente bekommen, die sie brauchen? Hat er so panische Angst vor amerikanischen Unternehmen, dass er ihnen verbieten würde, solche Gespräche zu führen?
Forbid them for having those discussions.
Darauf Jeremy Corbyn.
Mr. Speaker, not for the first time that Prime Minister is talking nonsense.
Mr. Speaker, der Premierminister redet mal wieder Unsinn. Natürlich müssen wir Medikamente von verschiedenen Orten der Welt importieren. Ich will nur, dass das auf transparente Art und Weise geschieht. Ich will nicht, dass es geheime Gespräche zwischen Regierungsvertretern und großen Pharmakonzernen in den USA gibt.
With big pharma corporations in the USA.
Johnson verspricht daraufhin rekordverdächtige Investitionen in das Gesundheitswesen. Seine Partei könne das auch finanzieren, weil seine Partei für wirtschaftlichen Erfolg stehe, während die Wirtschaft unter Labour in die Katastrophe schlittern würde. Es ist ein kleiner Ausschnitt an diesem Mittwoch, der erahnen lässt, wie erbittert es in den nächsten Wahlkampfwochen zugehen dürfte. Ohnehin wird befürchtet, dass sich die Gräben im Vereinigten Königreich durch den Wahlkampf noch vertiefen. Und dass es am Ende, nach der Wahl, ein klares Ergebnis mit einer klaren Mehrheit gibt, ist nicht sicher.
Also für großes Kino ist auch weiterhin gesorgt in London, leider ohne Speaker John Bercow. Handys, Tablets, Kinder. Das ist immer ein Aufreger, für Eltern sowieso. Und jetzt kommen die deutschen Kinder- und Jugendärzte und warnen davor, dass Minderjährige heutzutage moderne Medien zu früh und zu intensiv nutzten. Soweit so bekannt. Aber der Präsident der Kinder- und Jugendärzte, Fischbach heißt der Mann, der hatte auch gleich noch ganz konkrete Vorstellungen. Diese Medien, sagte er, sollten frühestens für 11-Jährige zugänglich sein. Mein erster Gedanke war, wo lebt der Mann? Ab 11 Jahren. Ist Herr Fischbach ab und zu in der wirklichen Welt unterwegs? Fragen wir eine SWR-Kollegin, Sabine Brüttling, die Mutter von 2 kleinen Mädchen ist, übrigens deutlich jünger als 11 Jahre, was sie von diesem Vorschlag hält.
Ich gestehe, ich parke meine 4-jährigen Kinder vor dem Tablet, fast jeden Tag für etwa eine halbe Stunde. Und zwar immer dann, wenn wir nach Hause kommen. Klingt grausam? Für mich nicht. Meine Kinder sind erschöpft, wenn sie nach dem Kindergarten nach Hause kommen. Sie haben 8 Stunden gespielt, sie haben sich in die Gruppe eingefügt, sie haben Streit und Lärm ausgehalten. Sie schmeißen sich aufs Sofa und wollen sich eine halbe Stunde berieseln lassen. Ich kann das nur zu gut verstehen und oft genug sitze ich dabei und gucke mit. Ist das jetzt schon die digitale Verwahrlosung, die der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte bei immer mehr Kindern ausmacht? Oder ist das nicht einfach lebensnah, wenn meine Kinder einen natürlichen Umgang mit diesen Geräten erlernen? Meistens können wir nach dieser halben Stunde übrigens sehr harmonisch gemeinsam essen. Das Handy ist ein wichtiger Bestandteil meines Alltags. Meine Kinder wissen das, sie sehen mich jeden Tag damit. Meine damals etwa 2-jährige Tochter hat sogar einmal versucht, mit der Fernbedienung des Fernsehers ihr Kuscheltier anzurufen. Auch im Restaurant oder im Zug habe ich schon mal das Handy zum Videos gucken gezückt. Wenn ich das Gefühl hatte, die Lautstärke an unserem Tisch verträgt sich nicht mehr ganz so gut mit der Umgebung. Jemand am Nebentisch sieht, dass die Kinder vor dem Handy geparkt werden. Ob ich vorher den ganzen Tag im Zoo war oder zu Hause auf dem Boden Holzeisenbahn gespielt habe, fällt in dieser Momentaufnahme hinten runter. Ich kann die Sorge des Experten verstehen. Sicher sieht er in seiner Praxis jeden Tag Kinder, die Probleme mit der Aufmerksamkeit haben, die sich zu wenig bewegen und zu viel vor dem Handy hängen. Aber Verbote helfen da ja auch nicht weiter. Besser wäre es doch, den verunsicherten Eltern Hilfen an die Hand zu geben, wie sie gemeinsam mit ihren Kindern einen guten Umgang mit diesen Geräten entwickeln können. Und zwar mit Regeln, die dann für alle in der Familie gelten. Trotzdem tue ich mir schwer mit der Vorstellung, dass meine Kinder möglicherweise in einigen Jahren ein eigenes Smartphone haben werden. Um mal anzurufen, tut's auch ein normales Handy ohne Internetverbindung. Denn das ist es, was ich tatsächlich für gefährlich halte. Die Verbindung ins Internet, wenn sich Kinder völlig schutzlos im Netz bewegen können. Ich sage nur Pornografie, Sekten und Nazis. Hier müssen viele Eltern noch lernen, die Technik auch zum Schutz ihrer Kinder einzusetzen. Erwachsenenspielzeug. So nennen wir Handy und Tablet bei uns zu Hause. Wenn wir unsere Kinder zu mündigen Spielern machen wollen, müssen sie irgendwann auch den Umgang mit der Technik erlernen dürfen.